Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Ich bin Jule Reimer und sage willkommen. Beginnen wir mit einer guten Nachricht. Im ersten Halbjahr 2023 ist der Ausstoß von Treibhausgasen im Vergleich zu 2022 um 9% gesunken. Das teilt heute die Denkfabrik Agora Energiewende mit. Grund sind demnach die hohen Energiepreise. Es wird gespart, zum Beispiel in der energieintensiven Industrie. Außerdem habe sich die Lage auf dem europäischen Strommarkt entspannt, sprich Frankreichs Atomkraftwerke laufen und Deutschland muss weniger Strom dorthin liefern, der ja bislang zur Hälfte aus Erneuerbaren und zur anderen Hälfte aus Kohle stammt. Wir haben für Sie nachgefragt, wie es Autohersteller mit den eingebauten Dashcams und dem Datenschutz halten. Würgassen kommt immer mehr in den Blick als Standort für ein Logistikzentrum, in dem schwach- und mittelradioaktiver Müll für das Endlager Konrad vorbereitet werden soll. Wir erklären, wie Agrarunternehmen mit Humusaufbau und Carbon Farming Geld verdienen können. Keine guten Nachrichten vom Bau. Die Industriegewerkschaft Bau warnt vor einer Krankheitswelle aufgrund von asbestbelasteten Gebäudesanierung und im Verbrauchertipp erfahren Sie, wie Sie E-Mails dauerhaft archivieren können. In vielen Ländern sind sie beliebt und weit verbreitet. Dashcams, das sind kleine Videokameras, die aus Fahrerperspektive den Verkehrsfluss aus dem Auto heraus filmen und manchmal eben auch spektakuläre Unfälle, die dann möglicherweise in Fernsehsendungen gezeigt werden. In Deutschland verhindert der Datenschutz solche Kameras weitgehend und erst recht die Veröffentlichung der Bilder. Allerdings sind Dashcams mittlerweile häufig schon ab fabrikfest im Auto installiert, etwa bei der Marke Tesla. Und sie lassen sich ja auch nachrüsten. Welche Datenschutzprobleme dadurch auftauchen können, Daniela Siebert hat recherchiert.
Für Dashcam-Aufnahmen gibt es in Deutschland nur ein sehr kleines Fenster, in dem der Datenschutz diese erlaubt. Grob gesagt, es dürfen zwar im fahrenden Auto Videoaufnahmen der Verkehrssituation gemacht werden, sie müssen aber fortlaufend im Speicher überschrieben werden, mit Ausnahme der aktuellsten 1 bis 2 Minuten, wenn ein Unfallereignis passiert. Rolf Hellwig, stellvertretender Datenschutzbeauftragter von Mecklenburg-Vorpommern, beschreibt die zulässige Funktion so.
Dashcams sind dann erlaubt, wenn sie ereignisbezogen filmen. Die arbeiten mit einem Regenspeichersystem, das eben die Aufnahmen laufend überschreibt. Und die Überschreibung wird im Ereigniszeitpunkt gestoppt. Die Minute vor oder nach dem Unfallereignis wird erhalten, wird gesichert und kann dann übergeben werden an die Polizei zum Beispiel.
Ohne solche konkreten Anlässe verbietet der Datenschutz das Filmen von Personen und auch von Kfz-Kennzeichen, die sie identifizierbar machen. Besonders große Sorgen machen den behördlichen Datenschützern in diesem Zusammenhang Fahrzeuge von Tesla, denn die haben üblicherweise ab Werk Dashcams und weitere Kameras eingebaut, die in der Vergangenheit nicht immer von Haus aus datenschutzkonform konfiguriert waren.
Das Problem bei den Tesla Dashcams ist, dass die grundsätzlich die Möglichkeit bieten, dieses Ereignis auch so zu definieren, dass man den Tesla packt und dann jemand in ein paar Meter Abstand vorbeigeht und der Tesla registriert dann schon das als Bedrohung für das Auto. Das führt dann zu einer Überwachung des Parkplatzes oder je nachdem, wo der steht. Deswegen muss der Modus so konfiguriert werden, dass er auch nur 1 Minute vor oder nach dem Ereignis speichert und dass er dann eben auch diese optische Ereigniserkennung ausschaltet. Das kann man machen.
Im sogenannten Wächtermodus bei Tesla-Autos, der gegen Diebstahl und Vandalismus schützen soll, können sich gleich mehrere Kameras einschalten für einen Rundumblick. Von anderen Herstellern ist Rolf Hellwig diese Problematik bislang nicht bekannt. Seine Behörde könnte bei Verstößen in diesem Bereich auch Bußgelder verhängen, setzt derzeit aber vor allem auf Aufklärung, insbesondere der Fahrzeughalter. Für sie ist auch ein Artikel auf der Internetseite der Behörde gedacht, so Hellwig. Überschrift: Obacht bei der Nutzung von Dashcams, speziell bei Tesla. Der Artikel erklärt auch, wann die Tesla-Wächterkameras ausnahmsweise doch gucken dürfen. Nämlich dann, wenn die Fahrzeuge in, Zitat, öffentlicher, nicht zugänglicher Umgebung abgestellt sind. Gemeint sei damit zum Beispiel das Parken nachts im Industriegebiet oder Ähnliches. Die Berliner Datenschutzbehörde hat diesen Wächtermodus ebenfalls kritisch im Blick. In ihrem jüngsten Jahresbericht lobt sie, Tesla habe diese Funktion durch ein Software-Update, Zitat, wesentlich datenschutzfreundlicher gestaltet. Insbesondere sind die Kameras nun standardmäßig deaktiviert, Zitat Ende. Pressesprecher Philipp Stroh.
Verbessert hat sich, dass in der aktuellen Softwareversion die Kameras standardmäßig nur bei eben diesen Bedrohungen für das Fahrzeug, also beispielsweise im Falle von Vandalismus oder eines Unfalls, aktiviert werden und die Speicherdauer der Bilddaten deutlicher abgesetzt wurde. Die Halterinnen von Teslas sollten genau darauf schauen, welche individuellen Einstellungen in ihrem Fahrzeug eingerichtet sind, da sie auch datenschutzrechtlich die Verantwortung für den Betrieb der Kameras und die Einhaltung von damit einhergehenden Pflichten tragen.
Allerdings ist völlig unklar, ob dieses Update auch wirklich bei allen Fahrzeugen installiert ist. Die Verantwortung hierfür tragen die HalterInnen. Die Berliner Datenschutzbehörde prüft das nicht von sich aus, sondern nur, wenn sie Bürgerbeschwerden von vermeintlich zu Unrecht Gefilmten nachgeht, erklärt Stroh. Die Berliner Behörde weist noch auf eine weitere Datenschutzthematik bei Dashcams und Wächterkameras hin. Auch rund um Autos gilt nämlich die Rechtslage, wonach die Gefilmten auf den Vorgang hingewiesen werden müssen. Philipp Stroh.
Wenn ich diese Informationspflichten einhalten möchte, dann muss ich die betroffenen Personen darüber informieren, wer zu welchem Zweck welche Daten verarbeitet. Das heißt, ich müsste eigentlich ein Schild an meinem Auto haben, wo draufsteht, dass ich der Halter bin und dass ich jetzt hier gerade Videoaufnahmen anfertige.
Sorgenfalten verursachen die vielen Videokameras in Fahrzeugen, auch beim Verbraucherzentrale Bundesverband VZBV. Weil immer mehr Personen zufällig gefilmt, ihre Daten gespeichert und genutzt würden, sagt Marion Jungblut, Mobilitätsexpertin im VZBV. Außerdem:
Aus Verbrauchersicht kann es nicht sein, dass die Hersteller die Einhaltung von Datenschutz wirklich auf die Verbraucherinnen und Verbraucher abwälzen. Voreinstellungen zu machen, die kritisch sind und vielleicht nicht rechtens, und der Verbraucher muss es dann richten und dafür sorgen, dass es eingehalten wird, das darf so nicht sein und müsste eigentlich auch verboten sein.
Tatsächlich fordere die Datenschutzgrundverordnung von vornherein eine datenschutzgerechte Grundeinstellung, betont Rolf Hellwig. Doch die Praxis ist eine andere. Tesla hat auf eine Anfrage bis Redaktionsschluss leider nicht reagiert.
Daniela Siebert berichtete über Datenschutz bei Dashcams. Schacht Konrad bei Salzgitter. Dort soll das deutsche Endlager für schwach- und mittelradioaktiven Atommüll entstehen. Aber dort seien die Bedingungen für die Anlieferung und die angemessene Verpackung des Mülls nicht optimal. Das erklärte jetzt die Entsorgungskommission des Bundes. Das Bundesumweltministerium will deshalb ein Zwischenlager einrichten, eine Art Logistikzentrum, und zwar auf dem ehemaligen Gelände des Atomkraftwerks Würgassen zwischen Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. Unser Korrespondent Bastian Brandau mit Einzelheiten.
Zum Standort Würgassen an der Weser schreibt die Kommission, dass die zuständige Gesellschaft für Zwischenlagerung die potenziellen Flächen plausibel ausgewählt habe, auch wenn die Konsequenzen unterschiedlicher Szenarien des Antransportes noch weiter zu reflektieren wären. Wegen des Umgangs mit radioaktivem Material und der An- und Abtransporte über Straße und Schiene gibt es in der Region erhebliche Vorbehalte gegen das geplante Zwischenlager. Die Umweltminister der Bundesländer Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen hatten den TÜV Nord beauftragt, die Pläne einzuschätzen. Dieser hatte bezweifelt, dass ein weiteres Zwischenlager überhaupt notwendig sei, unabhängig vom Standort. Auch der Bundesrechnungshof hatte das Vorhaben kritisiert. Der Standort Würgassen sei aus Sicht Niedersachsens vor allem wegen des geringen Abstands zur Wohnbebauung, der Lage in einem Hochwassergebiet und der mangelnden Logistik nicht geeignet, erklärte Niedersachsens Umweltminister Christian Meyer von den Grünen. Dass selbst aufgestellte Kriterien für ein Atommülllager der Hochwasserfreiheit und der Zweigleisigkeit beim Bahnanschluss jetzt im Nachhinein aufgehoben würden, irritiere ihn, so Meyer weiter. In ihrer Stellungnahme kommt die Entsorgungskommission zum Schluss, dass anders als bisher angenommen keine Notwendigkeit für eine zweigleisige Bahnanbindung bestehe. Auch die Hochwasserfreiheit sehe man auf Grundlage der vorgelegten Gutachten als gegeben an. Aus Sicht des Bundesumweltministeriums schaffe die vorliegende Stellungnahme Klarheit. Sie liefere einen wesentlichen fachlichen Beitrag für die weitere Entscheidungsfindung des Bundesumweltministeriums zum Standort Würgassen, so der parlamentarische Staatssekretär im Bundesumweltministerium Kühn, ebenfalls von Bündnis 90 Die Grünen. Das Bundesumweltministerium wolle nun Gespräche mit den Ländern Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen sowie dem ebenfalls angrenzenden Hessen führen. Im Sommer hatte die zuständige Bundesgesellschaft für Endlagerung verkündet, dass das Endlager Konrad nicht wie geplant 2027 in Betrieb gehen kann. Stattdessen heißt es jetzt, dass zu Beginn der 2030er mit der Einlagerung von schwach- und mittelradioaktiven Abfällen dort begonnen werden soll.
Bastian Brandau berichtete.
Der Boden. Erdöl des 21. Jahrhunderts.
Ein Boden mit einem hohen Gehalt an Humus speichert viel Wasser, ist locker und bindet Treibhausgase aus der Atmosphäre. Durch kluge Bewirtschaftung lässt sich dieser Gehalt sogar steigern. Und das hat Initiativen und Unternehmen auf die Idee gebracht, daraus ein Geschäft zu machen. Landwirte steigern den Humusgehalt ihres Ackers, binden so CO2 und erhalten für diese Leistung Geld. Nennt sich Carbon Farming, auf den ersten Blick ein Gewinn für die Landwirtschaft und das Klima, aber es ist auch einzeln umstritten, wie Isabel Röder erfahren hat.
Auf einer Infoveranstaltung für Landwirte stellt Michael Schwegler in der Nähe von Freiburg seinen Verein CO2-Land vor. Der Verein sucht Landwirte, die den Humusgehalt ihrer Böden erhöhen und damit Geld verdienen möchten. Der Einstieg in das Programm sei einfach.
Wir führen ein Hofgespräch mit dem Landwirt und schauen, welche humusaufbauende Maßnahmen er bereits macht oder machen will, und entwickeln daraus eine gemeinsame Humusaufbaustrategie.
Insgesamt arbeitet der Verein über 10 Jahre mit den Landwirten zusammen und überprüft immer wieder, ob der Humusgehalt ihrer Böden und damit der gespeicherte Kohlenstoff ansteigt.
Dann kommt jemand, nimmt Einzelproben und da wird der Bodenkohlenstoff gemessen. Nach 4 Jahren kommen wir wieder und gehen genau auf diese Punkte zurück, weil es sehr wichtig ist, dass wir exakt die gleichen Punkte nehmen, weil uns interessiert, was hat sich verändert.
Ist mehr Kohlenstoff im Boden, stellt der Verein dafür CO2-Zertifikate aus. Diese verkauft er an Unternehmen, die damit freiwillig Treibhausgase kompensieren. Besonders regionale, mittelständische Unternehmen will der Verein als Käufer erreichen. Ein Großteil des Geldes aus den Zertifikaten erhalten die Landwirte.
Wenn er eine Tonne CO2-Äquivalente in den Boden reinbringt, pro Hektar pro Jahr, kriegt er dafür einen festgelegten Preis und der liegt gerade bei ca. 60 Euro.
Wolfram Wiggert aus Löffingen im Schwarzwald ist einer der Landwirte, der mit Carbon Farming zusätzliche Einnahmen erwirtschaften möchte.
Nehmen wir uns gerade mal ein Stück raus.
Wiggert stößt den Spaten in die Erde seines Ackers, gräbt eine Scholle aus. Reinfahren, Spitzwegerich und Löwenzahn, insgesamt 40 Wildblumenarten lässt er hier wachsen und ist vom Ergebnis begeistert.
Wenn Sie jetzt hier dran riechen, riecht es eigentlich wie ein Waldboden. So sollte es eigentlich auch riechen.
Die Wildblumen haben die Erde gelockert. 5,5% Humus enthält der Boden bereits. Insgesamt 5 Jahre will Wiggert den Acker nicht bewirtschaften. Eine Methode, die zwar Kohlenstoff im Boden speichert, aber auch Geld kostet.
Carbon Farming wäre eine Möglichkeit zu sagen, Landwirt, okay, dir fehlen 20%, also als Beispielzahl von deinem Umsatz, aber durch deine nachhaltige Bewirtschaftung hast du eine Möglichkeit, hier diesen fehlenden Umsatz auszugleichen.
Zwischenfrüchte und eine schonende Bodenbearbeitung sind weitere Methoden, den Humusgehalt im Boden zu steigern. Bis zu 2 Tonnen CO2 lassen sich nach Schätzungen pro Jahr auf einem Hektar im neu aufgebauten Humus festhalten. Ungefähr so viel wie ein großer PKW im Durchschnitt pro Jahr ausstößt. Das ist nicht nur gut fürs Klima, sondern macht den Boden auch fruchtbarer und resistenter gegen Trockenheit. Daher interessierten sich immer mehr für Carbon Farming, sagt Udo Hämmerling, stellvertretender Generalsekretär des Deutschen Bauernverbandes.
Wir haben da keine Statistiken, wie viele Landwirte teilnehmen. Aber ich würde sagen, das überschreitet irgendwie gerade so die Tausenderschwelle auf jeden Fall in Deutschland. Also wir bewegen uns schon da aus der reinen Nische heraus.
Bisher bieten nur private Initiativen und Unternehmen Humuszertifikate an. Regeln gibt es dafür kaum. Welche landwirtschaftlichen Methoden sind zugelassen? Wie wird gemessen? Wie lange muss der Kohlenstoff gespeichert bleiben? Das alles ist bisher nicht festgelegt. Um hier Einheitlichkeit zu schaffen, hat die EU-Kommission im November vergangenen Jahres einen Verordnungsentwurf vorgelegt. Der Deutsche Bauernverband begrüßt dieses Vorgehen.
Generell unterstützen wir den Ansatz der Kommission, einen Zertifizierungsrahmen für Carbon Farming zu schaffen, weil wir eben auch in Europa im EU-Binnenmarkt dafür einheitliche Regeln brauchen. Was ist sozusagen richtiges, seriöses, wirkungsvolles Carbon Farming und was zählt dann auch nicht mehr dazu.
Auch Axel Donn, Geoökologe und stellvertretender Leiter des Thünen-Instituts für Agrarklimaschutz, findet es richtig, den Humusaufbau zu fördern. Allerdings ist Donn skeptisch, dass sich die Zertifikate eignen, um andere Treibhausgasemissionen zu kompensieren. Denn die Steigerung des Humusgehalts um nur 1% dauert Jahrzehnte und Humus im Boden ist äußerst instabil.
Wir haben das in unseren Modellen mal durchgespielt und wir sehen, dass wir durch diese Erwärmung, die wir ja schon hinter uns haben, wir haben ja schon mehr als 1 Grad Klimaerwärmung hinter uns, dass wir da Humus verlieren und deswegen sind wir auch vorsichtig, Humus als Klimaschutzmaßnahme per se zu empfehlen,
sagt Don. Er befürchtet auch, dass die Käufer damit nur ihr Image aufpolieren, sogenanntes Greenwashing.
Wenn jetzt der Schachclub oder die Sparkasse mit den Zertifikaten in eine Haltung kommt, die zeigt, ja, wir haben Zertifikate gekauft, wir haben Geld dafür ausgegeben und sich darauf ausruhen, dann ist das die falsche Wirkung.
Die Bundesregierung geht davon aus, dass 1 bis 3 Millionen Tonnen Kohlenstoffdioxid pro Jahr über Humus zusätzlich im Boden gespeichert werden könnten. Ein winziger Bruchteil dessen, was die Landwirtschaft selbst an Treibhausgasen verursacht, sagt Geoökologe Don.
Die Landwirtschaft produziert über 100 Millionen Tonnen CO2 jedes Jahr. Also wir können gar nicht anderen Sektoren Zertifikate abgeben.
Besser sei es daher, Landwirte auf andere Weise beim Humusaufbau zu unterstützen, zum Beispiel durch staatliche Förderungen. Auch Naturschutzverbände teilen diese Ansicht. Der Deutsche Bauernverband sieht in der Beteiligung der privaten Wirtschaft hingegen Vorteile.
Also wir sehen diese privaten Zertifizierungen im Moment als wichtigen Baustein, um den ganzen Markt mal zu eröffnen. Und auch die Möglichkeiten auszuloten, welche Maßnahmen die Landwirte einfach und machbar umsetzen können,
sagt Udo Hämmerling. Ob der Humusaufbau über Subventionen, private Märkte oder über den Emissionshandel gefördert wird, lässt der Vorschlag der EU-Kommission offen. Derzeit diskutieren das EU-Parlament und der Ministerrat den Gesetzesvorschlag.
Aus unserer Serie zum Boden, Isabel Röder über Carbon Farming. Der Begriff Asbest bezeichnet natürliche Minerale, die nach ihrer Aufbereitung technisch verwendbare Fasern unterschiedlicher Länge ergeben. Asbest wurde lange als Wundermittel gehandelt, weil er sehr fest Hitze und Säure standhält und außerdem gut dämmt. Entsprechend wurde er besonders oft beim Bauen von Gebäuden eingesetzt. Doch irgendwann stellte sich heraus, dass Asbest mal kleinere, mal sehr große Gesundheitsfahren mit sich birgt. Jetzt warnt die Industriegewerkschaft Bauen Agrar Umwelt vor einer durch Asbest ausgelösten Krankheitswelle. Dieter Nürnberger, Sie haben die Pressekonferenz verfolgt. Wie kommt die IG Bau zu dieser Warnung?
Die IG Bau will ihre heutige Pressekonferenz ganz bewusst als Warnruf, als Weckruf verstanden wissen. Die Industriegewerkschaft warnt vor einer neuen Asbestwelle in den kommenden Jahren. Und Hintergrund sind die anstehenden und aus Klimaschutzgründen notwendigen energetischen Sanierungen. Aber auch die Tatsache, dass natürlich in Zukunft weiterhin Wohnraum geschaffen werden muss. Zum einen durch Neubau, zum anderen eben auch durch Bestandsnutzung, sprich durch Umbau schon vorhandener Gebäude. Herstellung und Verwendung von Asbest ist in Deutschland seit 1993 verboten, aber es ist noch vielerorts vorhanden. Millionen von Tonnen, so die IG Bau, stecken derzeit noch in vielen Altbauten. 9,4 Millionen Wohnhäuser, sagt Carsten Burkhardt, er ist Mitglied im Bundesvorstand der IG Bau, seien wohl davon betroffen.
Asbest ist in allen Rohren, Dachverkleidung, Putz, Spachtelmasse, Fliesenkleber, Fensterkitsch, Spritzbeton, Bodenkleber, da ist Asbest verbaut. Asbest ist ein geiles Zeug. Hohe Bindewirkung, ja, hohe Flexibilität und leicht feuerfest, aber lebensgefährlich. Lebensgefährlich, krebserregend, eine Bausünde aus diesen Jahren und zu Recht verboten.
Und betroffen seien vor allem Wohnhäuser, die in Deutschland zwischen 1950 und 1989 gebaut worden sind.
Was genau so gefährlich?
Asbest ist krebserregend, Punkt. Allerdings muss man hier über die konkrete Verwendung Bescheid wissen. In den meisten Fällen besteht erst einmal keine Gefahr. Denn in den meisten Produktgruppen ist Asbest fest eingebunden, sodass bei normaler Nutzung keine gesundheitliche Gefährdung besteht, solange die Baustoffe eben keinen thermischen oder auch mechanischen Veränderungen ausgesetzt seien. Es gibt auch schwach gebundene Asbestprodukte. Spritzasbest fällt beispielsweise darunter. Hier reicht oft schon der Alterungsprozess aus, um eine Freisetzung der Fasern zu ermöglichen. Aber das Gros der Gefahren betreffe eben Sanierungsmaßnahmen, sagt Thomas Solbach. Er ist Arbeitsmediziner bei der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft.
Doch beim Bauen im Bestand können auch Asbestfaserstäube freigesetzt werden. Also sie können eingeatmet werden mit schwerwiegenden Folgen. Wir können Asbestose bekommen, wir können Lungenkrebs bekommen, wir können Mesothelioma bekommen, die in der Regel nach einer Latenzzeit von 20 bis 30 Jahren durchaus auch tödlich enden können.
Somit müsse jeder Bauarbeiter, aber auch jeder Heimwerker genau wissen, worauf er sich einlasse, wenn Wände eingerissen oder eben auch Fassaden saniert werden sollen.
Und die Arbeitsschutzvorgaben greifen nicht ausreichend?
Das ist richtig, die gibt es, aber die IG Bau setzt hier zumindest ein Fragezeichen. Anwesend war am Vormittag auch ein gelernter Maurer, der heute aufgrund von früheren Asbestbelastungen lungenkrank ist. Wolfgang Leiner Weingand ist heute 70 Jahre alt und er schildert seinen Fall.
Aktiv Umgang mit Asbest hatte ich dann auf Baustellen, wo ich Zementfaserplatten zersägen musste, wobei sehr viele Stäube entstanden sind, die natürlich dann auch ich eingeatmet habe. Des anderen hatte ich dann auch sehr viel mit Spachtelmassen gearbeitet. Und das war so das Gemeine, was man damals nicht wusste. Wir wurden weder darüber informiert, dass wir mit asbesthaltigen Produkten arbeiten, noch wurden wir darauf hingewiesen, dass Schutzmaßnahmen notwendig sind.
Und somit geht es natürlich auch um die Kontrolle auf Baustellen, so die IG Bau. Dafür werde deutlich mehr Personal gebraucht. Im Moment sei es so, dass ein Kontrolleur für lediglich 23.000 Beschäftigte auf dem Bau zuständig sei.
Dieter Nürnberger über die Warnung der Industriegewerkschaft Bauen, Agrar, Umwelt vor einer Asbestkrankheitswelle in Deutschland.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Täglich werden Milliarden von E-Mails weltweit verschickt und die meisten Menschen dürften also im eigenen E-Mail-Postfach über Jahre ein regelmäßiges Archiv angesammelt haben. Allerdings auf Servern der E-Mail-Provider. Wie man sich dieses Archiv unabhängig vom Mail-Anbieter sichert, dazu Ulrike Schuld im Verbrauchertipp.
Wer Briefe auf Papier aufheben will, legt sie in eine Kiste oder heftet sie in einen Ordner. Private E-Mails bekommen viele Menschen in ihr E-Mail-Postfach bei einem webbasierten E-Mail-Provider. Dort werden die Mails auch gespeichert. Und wenn man Nachrichten lesen oder schreiben will, loggt man sich einfach über eine Webseite ein. Aber was, wenn man seine E-Mails gern dauerhaft unabhängig vom Anbieter speichern möchte?
Ich glaube schon, dass das so eine wichtige Frage einfach ist. Möchte ich jetzt einfach alles sichern weil ich einfach ein Backup haben will oder mir in den Kopf gesetzt habe, ich möchte meine Mails offline verfügbar haben? Oder geht es wirklich darum, dass ich sage, ich habe jetzt hier 3, 4, 5 ganz wichtige E-Mails?
Geht es um einzelne E-Mails, dann rät Jörg Geiger, Redakteur beim Technikportal chip.de, zu etwas ganz Simplem.
Ausdrucken oder einzelne E-Mails sichern. Wer es dann digital haben will, kann ich jederzeit machen.
Etwas anderes ist es, wenn man wirklich alle E-Mails eines Postfachs auf dem eigenen Rechner speichern, also eine lokale Kopie anfertigen will, etwa weil man sich fragt, ob die E-Mails bei web.de, gmx oder Gmail auch sicher liegen oder weil man den Anbieter wechseln will. Manchmal reicht auch der Speicherplatz des Gratis-Mail-Accounts im Internet nicht mehr aus. Die großen E-Mail-Provider bieten meist eine Export- oder Archivfunktion, sagt chip.de-Redakteur Geiger.
Die ist manchmal besser zu erreichen, manchmal weniger gut. Also da können Sie quasi aus dem Webmailer alles rausziehen und können das bei sich speichern.
Eine klassische und einfache Möglichkeit, E-Mails abzurufen, zu schreiben, aber auch auf dem eigenen Rechner zu archivieren, sind E-Mail-Programme wie Outlook von Microsoft oder Mozilla Thunderbird. Will man eins davon nutzen, installiert man es und erlaubt ihm, auf das webbasierte E-Mail-Postfach zuzugreifen. Wie man da am besten vorgeht, das hängt von der Kombination aus E-Mail-Programm und Webmail-Dienst ab, erklärt Technikjournalist Kevan Tonikaboni von der Computerzeitschrift CT.
Das Einfachste ist eigentlich, ich suche mit einer Suchmaschine nach dem Begriff Thunderbird und meinem Mail-Provider, zum Beispiel Gmail. Und dann finde ich eigentlich auch schon eine Anleitung bei dem entsprechenden E-Mail-Provider, wo dann erklärt wird, was muss ich machen, damit ich das jetzt mit Thunderbird oder Outlook verwenden kann.
Das kostenpflichtige Mail-Programm Microsoft Outlook gibt es für die Betriebssysteme Windows und macOS. Hat man E-Mails mit Outlook auf dem eigenen Rechner gesichert, kann man sie später auch mit anderen Mail-Programmen lesen. Allerdings muss man die E-Mails dazu vorher mit einem Hilfsprogramm in ein anderes Dateiformat umwandeln. Das Programm Thunderbird von Mozilla ist da flexibler.
Das Praktische an Thunderbird ist, dass es halt eben für Windows gibt, aber halt auch für Linux und Mac. Und es ist halt kostenlos und es ist Open Source und wird von der Community entwickelt.
Zum einfachen Sichern privater E-Mails empfiehlt Jörg Geiger von chip.de außerdem das Programm MailStore Home. Für Privatnutzer wird auch dieses Programm kostenlos angeboten.
Der Verbrauchertipp von Ulrike Schuld. Ab 12.10 Uhr erfahren Sie, was der Ökonom Rudolf Hickel zur wirtschaftlichen Lage Deutschlands sagt. Tschüss, sagt an dieser Stelle Jule Reimer.